Bernd!
Philipp! Ein schwieriger Tag für uns.
Ja, es ist ein extrem schwieriger Tag für uns. Das ist die große Abrechnung mit der deutschen Nationalmannschaft. Es hieß ja eine Bruchlandung und ein Totalschaden sei das der deutschen Nationalelf. Und wir sind zwar kein Versicherungsunternehmen, wir sind nicht die Ergo oder irgendeinen anderen großen schangligen Unternehmen, sondern wir sind nur Zeiglang Köster, aber wir nehmen den Schaden mal auf.
Ja, nach dem Vorspann und dann hören wir, dass es eigentlich ja gut losging.
Football unites us all.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunde.
Jetzt ist er wieder da.
Der 16. Tag.
Gibt's doch gar nicht.
Arschbacke. Unter Arschbacke.
Es ist unglaublich, was hier passiert.
Also ich höre das und kriege das ja auch mit, das ist einzigartig und...
Wahnsinn!
So, jetzt.
Wieder Fehlpass. Wirtz. Und das ist die Führung! Und das ist Leroy Sané!
Und ich möchte nochmal das modische Sportjournalistenwort sagen, ausgerechnet Leroy Sané, wo immer diskutiert wurde, muss da nicht der Undaf ran, muss da nicht der kleine, kantige, knorpelige Stürmer aus Stuttgart ran, statt des filigranen, aber oft lustlosen Stürmers aus der Türkei. Und dann macht er tatsächlich sogar dieses 1:0. Das Problem war nur, das konnte man jetzt im O-Ton nicht hören, der Fuß von Pavlovic war in der Vorbereitung so hoch, dass, glaube ich, das Bolschoi-Ballett schon irgendwie angefragt hat, um das als Lehrvideo nochmal bei sich zu zeigen. Also das war definitiv irregulär.
Es wurde übrigens dazu gesagt, das früheste deutsche Tor seit 1934. Oh. Ich habe jetzt mal geguckt, es war Ernst Lehner für Deutschland im Spiel um Platz 3 1934 gegen Österreich, der in der ersten Minute getroffen hat.
Ja, die schweren Jahre zwischen 33 und 45. Ich weiß nicht, ob das in den Rekordbüchern unbedingt vermerkt werden sollte. Auf jeden Fall war es blitzsauber am Anfang. Und man dachte jetzt geht's los, jetzt geht die WM richtig los.
Juhu. Ja, es war vor allem ja so wichtig, weil man ja immer von der sagenumwobenen Defensivstärke der Ecuadorianer geredet hat. Gesagt, ganz schwer gegen die überhaupt Tore zu schießen. Die haben in der Qualifikation nur 5 Tore kassiert in ganz vielen Spielen. Und die sind kaum zu überwinden. Und dann gegen die natürlich so ein Dosenöffner zu haben, schon nach 2 Minuten, wäre eigentlich wichtig gewesen. Aber dann ist es gekippt, unter anderem durch das schnelle 1:1.
Der Verlust von Metscher. Und der Abschluss! Und das Tor vom Debütanten Nilsson Angulo! Gibt's doch gar nicht!
Und dann war der Dosenöffner, wie du das genannt hast, leicht erotisch konnotiert, oder der Brustlöser, wie ich ganz harmlos und neutral sage, der war dann gleich wieder verpufft. Also es war wirklich so, dass direkt nach dem 1:0 die deutsche Mannschaft das Spielen eingestellt hat. Ja. Also haben einfach gedacht, okay, 1:0, das verwalten wir jetzt mal die restlichen 88 bis 95 Minuten. Selbst Julian Nagelsmann hat das dann Harakiri-Fußball genannt. Also einfach gesagt, ja, die scheinen ja nicht so stark zu sein. Da legen wir uns einfach ein bisschen zurück. Da gehen wir mal an den Pool und holen uns mal eine Pina Colada und warten mal ab, was die so machen. Und das wurde dann sehr, sehr schnell bestraft, wirklich, die mit diesem 1:1. Und danach war groß Chaos angesagt.
Ja, es war kein gut anzusehendes Spiel. Das kulminierte dann im 1:2. Das war ja völlig verdient, muss man sagen, oder? Wie hast du es gesehen? Bis dahin, Deutschland wirklich sehr, sehr fahrig, sehr, sehr unstrukturiert und wirkte wirklich in sich überhaupt nicht wie eine Mannschaft. Und das 1:2 war dann irgendwie die logische Folge.
Und jetzt wird es unangenehm im 5-Meter-Raum. Antonio Rüdiger im Zweikampf, gut weitergegangen. Gonzalo Plata.
Und man muss ja auch schon sagen, vorher hat die deutsche Mannschaft auch schon um dieses 2:1 gebettelt. Also das kam jetzt nicht wie in der 78. Minute quasi so aus heiterem Himmel. War außerdem auch noch, und das macht das Ganze noch ein bisschen heikler, auch noch ein kleiner Fehler von Manuel Neuer, der hinterher auch total angepisst darauf reagierte, als man ihn darauf ansprach. Er sagte, genauso muss ich mich verhalten, was möglicherweise bei einem kassierten Tor ein bisschen schwierig ist als Argumentation. Aber wir müssen mal kurz noch ein bisschen zurückgucken, weil davor lief es ja einfach nicht gut für die deutsche Mannschaft. Und dann war es natürlich so, dass ab der 55. Minute im Stadion in New Jersey die Sprechchöre losging. Dennis Undaf und so weiter und so fort. Und dann kam er auch genau wieder zur 60. Minute. Und es heißt immer so schön, you don't tell a good joke twice. Habe ich gestern schon zitiert. Das hat dann irgendwie gar nicht funktioniert. Er hatte zwar 2 ganz gute Aktionen und danach ging er auch einfach unter. Wir können aber mal feststellen, dass ganz, ganz viel schon vorher, also eigentlich nach dem 1:1 wieder Riesenbruch im deutschen Spiel und ganz viel von dem, wo man irgendwie dachte, das funktioniert jetzt. Felix Mecha zum Beispiel, ganz fahrig gespielt, nach vorne immer wieder ganz gute Aktionen, aber hinten ein ständiger Unsicherheitsfaktor. Der Beste war noch Antonio Rüdiger, wo alle gesagt haben, oh, der könnte der Unsicherheitsfaktor sein. War er gar nicht, war der beste Mann auf dem Platz, meiner Meinung nach.
Ja, in allen Benotungen, die man heute lesen kann, sind die 3 besten deutschen Spieler Undaf, Rüdiger und Sané. Die haben alle eine glatte 3 gekriegt, weil sie es wirklich weitgehend ordentlich gemacht haben mit ein paar kleinen Ausreißern, aber alle anderen haben schlechtere Noten bekommen.
Oh, ey, aber ganz ehrlich, Arndt, wenn schon die Besten die drei sind, das ist ja wie früher, wenn man selber eine 6 kassiert und dann ging man nach Hause und sagt, ja, ist ganz schlecht ausgefallen, Es gab nur 3 Dreien. Ja, selbst der, die sonst eine 1 hatten, die hatten eine 3. Ganz schlecht ausgefallen. Da ist meine 5 nicht so schlimm.
Aber was mir sonst auch aufgefallen ist, ist, nach dem Spiel gab es natürlich dann wirklich so die allgemeine große Zerknirschung. Unter anderem hatte wirklich dann in dem Moment, als in Ecuador alles vor Freude weinte, hörte man dann Dennis Undorf nach dem Spiel Folgendes sagen.
Ecuador weint vor Glück.
Heute hatte ich das Gefühl, war Ecuador griffiger, ekliger, als wir die wollten, den Sieg mehr. Ich glaube, das hat man im Spiel gesehen und daraus müssen wir lernen und dürfen wir es jetzt nicht so schlimm sehen, dass nur weil wir jetzt ein Spiel verloren haben.
Und jetzt frage ich dich, Philipp, was sagt das über eine Mannschaft aus, wenn man während des Spiels schon merkt, der andere will den Sieg mehr?
Schrecklich,
und dann
schrecklich,
wollen die den Sieg halt mehr.
Ja, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja. Also das war so entlarvend, weißt du, hinterher gab es ja, da kommen wir auch noch zu, Julian Nagelsmann im Interview und nochmal erklärt, ja, wie die Ecuadorianer dann höher gepresst haben und so weiter. Aber eigentlich hat dieser Satz alles verraten, was in der deutschen Nationalmannschaft falsch lief. Denn das war ja das große Versprechen nach diesen gruseligen WM-Auftritten 18, 22, dass da endlich wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht, die zusammenhält, die fightet, die unbedingt was erreichen will. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten so Gespräche mit Nationalspielern vor dem Turnier, wo alle gesagt haben, das ist gar nicht zu vergleichen. Die Kameradschaft, der Kampfesmut, wir haken uns unter. Ganz Deutschland hakt sich unter. Mhm. Und dann hast du das Gefühl, tritt da eine Mannschaft auf, die sofort verzagt. Das war ja gegen die Elfenbeinküste auch schon so. Von der 30. bis zur 70. Minute träge und bräsig hinten und überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hatte, da ist eine Mannschaft, die will unbedingt. Und Dennis Undorf hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Der ist ja ohnehin jemand, der das immer sehr pointiert, sehr, sehr klar sagt. Die wollten es einfach weniger. Ecuador wollte es unbedingt, wurde angetrieben über uns auch von ich schätze mal, von diesen 80.000 waren 75.000, ein bisschen übertrieben, aber 65.000 Ecuadorianer, wahnsinnig laut, wahnsinnig brachial, die waren giftiger, wie es so schön heißt.
Und aber genau, weil das so ist, wie du sagst, und weil das eigentlich ja auch kein gutes Zeugnis wäre, zu sagen, wir haben während des Spiels schon gemerkt, dass die anderen mehr wollten, ist Julian Nagelsmann genau bei dieser Frage von Johannes Bekerner total an die Decke gegangen.
Und das heißt, dass das Wissen, dass man als Gruppensieger weiter ist, das hat das letzte Prozent Engagement rausgenommen.
Nein, bitte hört auf. Ja. Quatsch, ehrlich.
Ja.
Warum haben wir jetzt heute, wollten die Jungs nicht Vollgas spielen?
Natürlich wollten sie spielen, aber die anderen wollten es ein bisschen mehr.
Nee, die wollten es mehr, die haben ein bisschen mehr Risiko genommen in vielen Aktionen. Wir hatten natürlich haben wir anders gewechselt, als wir gewechselt hätten, vielleicht in Momenten, wo wir zwingend noch ein Tor brauchen. Mhm. Aber ich kann jetzt keinem Spieler sagen, er hat nicht Gas gegeben. Das ist mir viel zu plakativ.
Dieses Interview habe ich gesehen und hat mich fassungslos zurückgelassen. Ich meine, Kerner stellt eine total harmlose Frage. 1%. Natürlich fragt er so ein bisschen, wie kann man daraus lernen und so weiter. Und man weiß natürlich, dass Nagelsmann inzwischen total immer auf die Zinne geht. Da kann er überhaupt nichts mehr sagen, ohne dass er total abschätzig und schmallippig und aggressiv drauf reagiert. Er hat sich übrigens auch schon wieder während des Spiels total unmöglich benommen, dieses ständige Gegeifer gegenüber dem vierten Offiziellen. Ich meine, gerade wenn du siehst, dass die Mannschaft ein bisschen verunsichert ist und dann hast du da draußen noch so einen Hampelmann und so einen wütenden Typen, der die ganze Zeit auf die Schiedsrichter einteufelt, ey, das funktioniert einfach nicht. Das soll er mal sein lassen. Und hinterher hat er diese aggressive Grundhaltung dann einfach weiter. Steht da bei Kerner und mein Kerner steht da ja immer in seinem All-Inclusive-Freizeit-Look inzwischen. Ne? Der hat ja auch, dem ist ja auch inzwischen alles egal, was die Klamotten angeht. Der sieht ja aus wie so ein Rucksack Tourist, ne? Wie so ein unangenehmer Backpacker. Stellte aber dann diese harmlose Frage, ja, vielleicht wollte Ecuador 1% mehr. Und selbst da ging der aus dem Sattel wie Peter Alafi und motzte und
ist Alafi gestützt Schlenderhannes oder?
Ja, ich glaube, Schlenderhahn, nicht Hannes.
Schlenderhahn, genau.
Ja, genau. Auf der Galopprennbahn in Weidenpesch. Oder ist das die Trabrennbahn in Weidenpesch? Ich weiß es
oder
nicht.
Oder in Dagelfing.
Genau. Lotter Tolle Rennquintett, liebe Freunde. Jetzt noch schnell.
Das war aber ganz schlimm in der Sportschau früher. Und jetzt noch die Zahlen vom Rennquintett.
Ja, genau.
Die heute auf der Galopprennbahn in. Ja, gut, wir kommen vom Thema ab. Du warst noch bei Nagelsmann.
Ja, ich war noch bei Nagelsmann und will einfach mal festhalten, dass er so gereizt wirkt, dass ich mich wirklich frage, was ist denn da eigentlich nicht in Ordnung? Also, ich meine, die haben das Kunststück fertiggebracht, die sind Gruppensieger und reisen trotzdem mit mega mieser Laune in dieses komische 16-Finale, in die nächste Runde. Das muss man erstmal hinkriegen.
Ich finde aber ehrlich gesagt, war das notwendig, dass wir so einen Punkt kriegen, wo auch alle ein bisschen runtergekocht werden, weil ich weiß nicht, wie es jetzt in den USA ist, aber mir ging das schon wieder so ein bisschen, dieses deutsch besoffen sein, dieses jetzt werden wir Weltmeister, weil wir haben Undorf, der ist die Maschine und gegen Undorf können diese ganzen Vinicius und Messi, die können ja alle nix und wir haben Undorf und dieses ganze Ballermann-mäßige sich auf Deutschland jetzt als Weltmeister festlegen Kollegen. Und das ist mir so auf den Senkel gegangen, weil es einfach, guck mal, wenn wir uns jetzt genau angucken, was passiert ist. Wir haben gestern schlecht gespielt. Wir haben gegen die Elfenbeinküste auch nicht gut gespielt. Und davor haben wir 7-1 gegen Curaçao gewonnen. Das war halt ein 7-1 gegen Curaçao. Es ist überhaupt nichts passiert, was Deutschland in den Rang eines Titelfavoriten heben könnte. Es ist aber auch noch nichts kaputt gegangen. Genau das ist die Situation, die wir jetzt haben. Wir sind noch im Wettbewerb, das ist gut. Wir waren frühzeitig Gruppensieger, das ist gut. Wir haben aber nicht richtig gut gespielt, das ist schlecht. Und genau da sind wir jetzt. Das heißt, Deutschland muss sich jetzt steigern. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, und es gab bis jetzt keinen Grund, komplett durchzudrehen, dass Deutschland jetzt Weltmeister wird und sonst was. Dafür hat nichts gesprochen und dafür spricht im Moment auch nichts. Aber es ist uns auch noch nichts weggenommen worden. Wir können theoretisch trotzdem noch eine tolle WM erleben.
Und da gab es ja zwischendurch auch nochmal die Theorie, die wurde von verschiedenen Leuten geäußert, dass es quasi so ein Stahlbad geben muss. Eine große Krise, durch die eine deutsche Mannschaft durchgehen muss, damit sie dann hinterher den WM-Titel erreichen kann. Die Klatsche 3-8 gegen die Ungarn 54, das innerdeutsche Duell gegen die DDR 1974, das Mauer-Algerien-Spiel 2014 und daraus aus diesem Stahlbad, aus Stahlgewittern entsteht dann die neue deutsche Elf, die Weltmeister werden kann. Daran glaube ich natürlich überhaupt nicht, weil es jetzt erstens schon zwei richtig schlechte Partien waren. Aber du hast ja völlig recht, es ist überhaupt noch nichts passiert. Also du kannst jetzt ein blitzsauberes 16-Finale hinlegen, du kannst ein gutes Viertelfinale hinlegen, gegen wen auch immer. Ich glaube, das Problem ist eigentlich, dass wir von so einem, wie du sagtest, von so einem hysterischen Hochplateau kommen. Also wenn man die ersten beiden Spiele realistisch betrachtet hätte, gäbe es jetzt auch gar nicht so eine große Aufregung. Man würde sagen, ey, wir kämpfen uns so durch. Ecuador, starker Gegner. Aber ich glaube, die Leute haben wirklich gedacht, wir fahren jetzt nach New York und putzen die einfach weg. Ecuador, schwierig, der Trainer ein bisschen unter Beschuss, der Trainer große Probleme, ist weg, wenn die sich nicht weiterqualifizieren. Die werden wir wohl schlagen können. Und das war dann so wieder so typisch deutscher Kartoffelauflauf, typisch deutscher Hochmut, dass es dann wieder heißt, ja, die hauen wir weg.
Ne? Ja.
Das ist ja wohl gar kein Problem.
Und was jetzt natürlich passieren kann, ist, wir haben jetzt ein 16-Finalspiel, was machbar ist, egal wer es jetzt wird. Und dann haben wir möglicherweise wirklich dieses viel zitierte Frankreich-Spiel im Achtelfinale und dann könnte Schluss sein. Das könnte jetzt so passieren. Und was haben wir dann? Dann haben wir eine deutsche Mannschaft, die nicht ganz mithalten kann mit der Weltspitze, aber die besser ist als die Mittelklasse-Mannschaft. Und genau da stehen wir jetzt gefühlt auch und genau da gehören wir aktuell auch hin.
Pass auf, ich hatte mich ja sehr auf Frankreich kapriziert. Also ich quasi hatte schon quasi die 1-1-Vergleiche, Mbappé und Musiala und was weiß ich nicht alles gemacht. Aber dann gehe ich heute im Stadion in New Jersey durch den Presseraum, winke nach links, winke nach rechts, ne? Wie man das halt so macht und bleibe hier zu einem Plausch stehen und da. Und dann läuft mir Gück über den Weg. Günther Klein, der Doppelpass.
Günther Klein vom Münchner Merkur.
Von Münchner Merkur. Ich dachte immer, Abendzeitung ist Münchner Merkur.
Ja.
So. Günter Klein, wir plauderten so ein bisschen und so weiter und es ist seine letzte WM auch und so weiter. Und dann dachte ich, jetzt befrage ich ihn doch einfach mal, wie er jetzt so die Chancen der deutschen Mannschaft sieht. Und ich habe einfach nur zwei kurze Fragen gestellt und da hören wir mal kurz rein. Günter Klein, live im Pressezentrum.
Bei der deutschen Mannschaft heißt es sehr, sehr häufig jetzt, ja, das Achtelfinale, da sind dann aber wir auf jeden Fall draußen, weil da warten die Franzosen. Teilst du den Pessimismus?
Wenn es der Franzose wird, dann teile ich den Pessimismus. Wenn es der Norweger wird, ich glaube, der Norweger hat wahrscheinlich so eine Art Urangst, weil ja in der Nahrungskette dann Deutschland traditionell schon über Norwegen steht und wir praktisch Norwegen verzehren würden, so wie Erling Haaland seinen Lachs auf den Anzeigen am New Yorker Times Square.
Ja. Du bist ja auch so ein alter zynischer Knochen, aber gab es irgendetwas, was dich bei diesem Turnier angerührt hat, wo du gesagt hast, deswegen war es gut, hier rüber zu reisen?
Für mich war es gut, aufgrund der persönlichen Geschichte. Die Familie meiner Frau, die lebt in Toronto und ich habe meine 97 Jahre alte Schwiegermutter dort im Altenheim besucht. Die ist noch in ziemlich guter Verfassung und ja, sie ist 1929 geboren und es war ein Jahr, bevor es die WM gab. Also meine Schwiegermutter ist älter als die FIFA-Weltmeisterschaft. Und das finde ich großartig.
Günther Klein ist ein sehr geschätzter, langjähriger Kollege, der mich mal in Bremen besucht hat, um eine Homestory um meine Sendung zu machen. Seitdem haben wir immer ganz, ganz latent Kontakt, also ganz, ganz sporadisch, aber sehr, sehr sehr angenehmer Kollege. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du irgendeine DFB-Pressekonferenz siehst und du hörst, nächste Frage kommt von Günter Klein, weißt du, da kommt jetzt kein Bullshit.
Und er weckt bei mir natürlich auch Heimatgefühle, weil Günter Klein auch aus Augsburg kommt, aber er spricht nicht richtig bayerisch-schwäbisch. Er spricht eigentlich eher bayerisch. Also ich weiß ja, wie meine Großeltern gesprochen haben und wie meine Onkel sprechen und so. Das ist noch ein bisschen anders. Das ist so eine Mischung aus bayerisch und schwäbisch. Schwer zu ertragen, sag ich mal. Aber Gück ist ein guter Typ und ich habe mich sehr gefreut. Ja. Das ist ja irgendwie skurril. Du bist 8000 Kilometer von Heimat. Heimat entfernt und läuft der Gück über den Weg.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Und weißt du, wie er mich begrüßt hat? Hm? Er hat nur gesagt, Jonathan Tay, da ist er ja,
ja,
sagt er. Jonathan Tay.
Grüß ihn bitte unbedingt von mir.
Ja, hab ich schon. Hab ich doch schon. Ja, wenn du siehst, ich habe ihn ja gesehen. Das ist schon später
mal. Ja, mein stimmt. Lieber. Wenn ihn nochmal siehst. Ich kann sein, dass er ständig sieht jetzt. Also pass auf. Gut, ja. jetzt kommen wir zum ganz, ganz schwierigen Punkt, denn wir wissen ja nach wie vor nicht, gegen wen wir spielen. Ich habe gehört, dass jetzt die mehrheitsfähige neue Theorie ist, es könnte jetzt Paraguay werden. Der Punkt ist, warum könnte es Paraguay werden? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Und ich glaube, keiner von denen, die jetzt sagen, ja, jetzt wahrscheinlich Paraguay, versteht es, weil es ist reines Raten. Es ist totales Raten. Am Anfang hieß es ja immer, ja, es könnte Schweden werden. Jetzt könnte es gerade Paraguay werden, nachdem sich aber ein paar Tage alle sicher waren, dass es jetzt bestimmt Schottland wird.
Wir sind ja als Gruppenerster durch und dann kommt ein Gruppendritter auf uns zu im 16. Finale. Und nach allen Berechnungen ist momentan am wahrscheinlichsten Schottland im 16. Finale. Das wäre erstmal machbar, oder?
War auch mein Tipp bei dem Tippspiel von der Bild-Zeitung da vor der Weltmeisterschaft. Also nicht nur gegen Norwegen im Achtelfinale, sondern gegen die Schotten im 16. Finale.
Arndt, ich muss mal sagen, du hast ja schon wenig Ahnung, aber ich habe gar keine Ahnung. Kannst du mir noch mal ganz kurz schildern, was sind die Kriterien? Torverhältnis? Sympathie von Infantino oder was ist der Punkt?
Naja, pass auf, es gibt ja diese Liste, diese Übersicht der zurzeit 8 besten Gruppendritten. Das gibt es, das ist kein Problem. Nur welcher es aus den 8 Gruppendritten dann wird, das ist die Kernphysik der ganzen Nummer. Du weißt eben nicht, welchen dieser 8 Gruppendritten kriegen wir dann. Da gab es jetzt Paraguay als Vermutung, Schweden als Vermutung, jetzt Schottland als Vermutung. Die ARD hat übrigens vermeldet, dass Schottland schon raus ist.
Schottland wird einen ganz schweren Stand haben, beziehungsweise kann jetzt schon sicher sein, dass es nicht reicht. Weil aus der Gruppe mit Kap Verde, da wird der Drittplatzierte mehr Punkte bekommen.
Der sagt also, weil Kap Verde und Saudi-Arabien gegeneinander spielen, ist Schottland schon raus, weil einer von denen an Schottland vorbeizieht. Stimmt aber nicht, weil Uruguay gleichzeitig gegen Spanien spielt. Und wenn Uruguay verliert, ist Uruguay nämlich Gruppendritter mit 2 Punkten und hat weniger Punkte als Schottland. Und dann ist Uruguay als Gruppendritter eher raus. Also es ist alles sehr verwirrend. Und da bin ich mal bei einem ganz, ganz, ganz alten O-Ton von mir, der auf einer meiner CDs sogar erschienen ist, worauf mich einer unserer Leser hinwies. Und zwar zu einer Zeit, als Weltmeisterschaften noch viel überschaubarer waren. Ich glaube, es ist von der WM 98, als Wolf-Dieter Poschmann versucht hat zu erklären, wer in die nächste Runde kommt.
4 Punkte soll heißen, 3 Punkte, dann hätte man 4, müsste aber 4 Tore aufholen. Also dann wäre man Gruppensieger sogar mit 7 Punkten. Aha. Aber auch schon ein Remis würde reichen, dann hätte man nämlich 5 Punkte. Und sogar bei einer Niederlage gäbe es noch Chancen bei Sieg oder bei einem Unentschieden. Mhm. Bei Sieg oder Unentschieden, ja, ist doch klar. Bei einem Remis hätte es 3 Punkte, wenn sie nämlich 4 Punkte holen und Paraguay verliert.
Nee.
Also mit einem Wort kann nicht mehr eingeholt werden. Alles noch möglich in dieser Gruppe und es wäre sogar ein Losentscheid möglich. Sie sehen schon, 5-6 Punkte. Also, und das muss ich noch sagen, die haben ein Torverhältnis von 4-2. Also 4 geschossen, 4 reinbekommen. 2 Punkte, kein Tor, 0-0. Hier zum Beispiel 2 geschossen, 3 reinbekommen und auch nur 1 Punkt und -1. Da haben wir draufgeschrieben, -1. Also, gesetzt folgenden Fall.
Ja?
Wie war das jetzt? Unentschieden. Genau, sie spielen unentschieden.
Nee, Moment.
Nein, sagen wir, sie verlieren. Also, wir nehmen doch mal, also sagen wir, Nigeria gewinnt, ja? Gucken Sie mal her. Nigeria gewinnt und hat also 3 Punkte mehr. Dann hätten sie hier halt... Sehen wir also 9 Punkte. Wären also, ist doch klar, wären durch. Ne? Klar, 6 und 3 sind 9, wären durch. Brauchen wir uns auch gar nicht drum kümmern. Aber jetzt nie Paraguay. Paraguay hätte also, sagen wir, 2-3. Würden also 2 Tore schießen. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ja. Dann käme es auf die Tordifferenz drauf an. Alles verstanden? Gut. Also ist natürlich kompliziert.
Ach Gottchen, Wolf-Dieter Poschmann, eine Stimme der Vergangenheit. Bisschen wie Ben Wett oder wie Kurt Brumme oder andere. Und schön, dass es nochmal sehr, sehr eindeutig erklärt hat. Wir müssen einmal kurz nochmal...
Oh, Moment. Wieso gerade, wie gerade gemeldet wird? Trio am wahrscheinlichsten. Noch 5 Teams möglich. Deutschlands mögliche Gegner im WM-16-Finale. Das schreibt gerade der Kicker. Es waren ja am Anfang 495 Kombinationen. Und jetzt will ich mal ganz kurz suchen die Stelle, wo ich jetzt euch allen exklusiv erzählen kann, welche 5 es sein werden oder aus welchen 5 die 3 kommen, die am wahrscheinlichsten sind, warum
Arndt,
auch immer.
Liest du jetzt gerade eine Exklusivmeldung des Kickers vor und sagst, wir verkünden das exklusiv?
Ja, das machen wir aber jetzt mal eben. Ja, komm. Jetzt pass auf, jetzt wird es nämlich hochaktuell. Am wahrscheinlichsten ist jetzt, und zwar jetzt zum Stand unserer Aufnahme, ein Aufeinandertreffen mit einem Gegner aus Gruppe D, wo aktuell Paraguay am ehesten den 3. Platz belegen wird. La Aldi Rocha Albi Rocha treffen in der Nacht zu Freitag, also in der kommenden, nee, in der letzten Nacht. Das war ja schon. Auf dem punktgleichen Gruppenzweiten Australien. Bei einem Remis würden sie mit 4 Punkten sicher in das 16. Finale einziehen. Mit einer Wahrscheinlichkeit, jetzt Achtung, mit einer Wahrscheinlichkeit von 34,6% wird Paraguay laut Football Meets Data der DFB-Gegner im 16. Finale. 26,8% beträgt die Chance für ein Duell mit Australien. 24,3% für ein Duell mit Schweden. Deutlich geringer sind dann bereits die Wahrscheinlichkeiten, dass es gegen Südkorea 7,8% oder Schottland 6,4% weitergeht. Jetzt haben wir es doch endlich geklärt.
Das ist ja an so ein Pornoheft für Mathematiker. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe schon nach dem ersten Satz wieder vergessen, was du gesagt hast. Aber es ist eine Exklusivmeldung, die wir dem Kicker geklaut haben. Das gefällt mir
ja sehr gut. Der Kicker beruft sich auf Football Meets Data. Also,
das aber was ist denn Football Meets Data? Ist das auch irgendwo in Nürnberg angesiedelt?
Ich weiß das auch nicht.
Ja, wahrscheinlich ist das so ein Praktikant von den Nürnberger Nachrichten oder irgend so, der Football Meets Data gegründet hat. Pass auf, du kannst das gerne mal googeln. Währenddessen versuche ich schon mal noch die Causa Dennis Undaff einzufangen. Denn das war ja schon wieder vorher ein Rumgeeier. Ja. Und das hat meiner Meinung nach die ganze Problematik rund um Nagelsmann und seine ganze Personalpolitik auch wunderbar nochmal auf den Punkt gebracht. Der hat ja nochmal begründet, also nachdem es ein riesen Rumgeeier auch gab, ob er spielt oder nicht. Und zuerst gab es ja wirklich eine Meldung von der Bild-Zeitung, die gesagt haben, der spielt. Wir hören mal rein.
Nagelsmann hat Entscheidung getroffen. Undaff Knaller. Bild sagt, wer sich jetzt Hoffnung auf die Startelf machen kann. Und wie groß die Chance ist. Deniz Undaff, 29, wird seine Chance bekommen. Startelf-Chance Undaff. 100%.
Diese Meldung entbehrt ja nicht einer gewissen Pikanterie, weil es ja in Sportjournalistenkreisen durchaus als ausgemacht gilt, dass die allerengsten Verbindungen des Bundestrainers, des Boutre, doch durchaus zu dem Blatt mit den großen Buchstaben ist und die eigentlich immer diese Informationen sehr, sehr exklusiv gesteckt bekommen. Insofern möchte ich mal annehmen, dass es durchaus Planspiele gab, Dennis Undaff von Anfang an zu holen. Also die werden, dass sie es nicht einfach erfunden haben, sondern es wird irgendjemand aus dem Dunstkreis schon mal signalisiert haben, wir denken drüber nach, der gute Mann muss in die Startelf und dann haben sie sich offenbar anders überlegt und aus einem Scoop wurde eine Ente.
Quack, quack. Oder es ist die gute Boulevardschule, wir hauen einfach was raus, was wir für wahrscheinlich halten und wenn es am Ende so kommt, waren wir die Ersten, die es gewusst haben.
So,
so wie es bei manchen Transfers und so auch so ist, ne? Dann wird einfach was behauptet. Es haben ja alle gedacht, der spielt. Ne? Wir haben es ja auch gedacht. Es haben ja alle gedacht, der spielt. Dann aber kam die bittere Bestätigung gestern in der Tagesschau vorm Spiel.
Und damit kommen wir zur Fußball-WM. Deutschlands Top-Stürmer Dennis Undaff wird trotz seiner 3 Tore auch im 3. Vorrundenspiel der Nationalmannschaft erst einmal auf der Bank Platz nehmen müssen. Also Undaff wird erst einmal nicht spielen.
Dennis Undaff bleibt also wieder nur die Joker-Rolle. Dafür wird sehr wahrscheinlich vorne im Angriff wieder Kai Havertz beginnen.
Als ich das in der Tagesschau gehört habe, habe ich gedacht, Nagelsmann spinnt. Warum macht er das? Das gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, Dennis Undaff, den kleinen, dicken Undaff auf der Bank zu lassen. Der hätte spielen müssen. Wir haben es ja auch selber gesagt, wir beiden Experten, der muss spielen. Aber er hat sich anders entschieden und er hat es offenbar auch, sinnig begründet ist ein großes Wort.
Wir müssen ja immer andersrum denken. Wenn Dennis beginnt, müssen wir irgendeinen Spieler reinbringen. Und wer ist dann der Spieler im Kader, der vielleicht dieser Finisher ist? Und wir haben jetzt nicht allzu viele Spieler im Kader mit der Quote von Dennis. Wir brauchen auch einen, der die Dinge, die andere vorbereiten, am Ende auch zum Abschluss bringt. Und dieser klassische Finisher ist im Kader nur er. Und wenn wir ihn in den ersten 70, 80 drin haben, kann auch sein, dass er Tore schießt. Kann aber auch sein, dass es wie gegen Elfmeterküste 0-1 steht und dann müssen wir einen bringen, der Tore schießt. Oder haben wir nicht so viel im Kader, die das mit der Verlässlichkeit machen wie ein Dennis Undaff?
Also, er sagt, dass Undaff der einzige Finisher ist, den wir in unserem Team haben, der sozusagen die Angriffe, die Angriffsvorbereitung der anderen Spieler vollenden kann. Und ich will jetzt wirklich, also bitte jetzt nicht nach der Niederlage jetzt alles schlecht reden, aber auf mich wirkt es schon irgendwie seltsam, dass der Bundestrainer sagt, ja, wir haben einen Finisher, der kann die Angriffe gut vollenden, aber wir wollen nicht, dass der zu früh torgefährlich ist.
Ja.
Also deswegen bringen wir ihn lieber später.
Das ist doch unfassbar, da kannst du doch, da gab mal das Beispiel ja irgendwie, ein Zverev, der einfach seine Vorhand nicht benutzt. Komm, 2 Sätze, gebe ich dem anderen mal einen kleinen Vorsprung. Und ich fand auch die ganze Begründung wahnsinnig merkwürdig, weil er ja auch irgendwie sagt, ich traue meiner Mannschaft eigentlich nicht zu, bis zur 60. Minute dieses Spiel zu entscheiden. Und dann kommt er, der Finisher. Und das macht mich schon wieder so aggressiv, das ist schon wieder so ein Fantasiewort. Finisher kenne ich, das sind irgendwelche Hausfrauen aus Ennepetal, die irgendwie in Köln den Marathon zu Ende gemacht haben und dann irgendwie so ein T-Shirt kriegen. Aber ey, Finisher, was ist das denn schon wieder? Finisher, das klingt wie Predator oder irgendwie einer, der irgendwie noch Leute umboxt oder Leon, der Profi, der Finisher.
Ja.
Das ist schon wieder so ein Angeberwort.
Gut, lass uns nochmal, auch bei Dennis Undaff gilt übrigens auch das, was ich vorhin so über diese etwas übersteigerte Deutschland-Euphorie gesagt habe. Der ist super gut. Der spielt eine super WM und der wird vielleicht auch noch 1, 2, 3 Tore schießen und wird in der Torschützliste relativ weit oben landen, wenn Deutschland noch ein bisschen im Wettbewerb bleibt. aber er ist wirklich nicht der beste Spieler der WM, der alles in Klump schießt,
ja,
der alles in Grund und Boden schießt. Deswegen ist auch gut, dass diese Sache jetzt auch mal, dass der gestern mal gespielt hat, mal kein Tor geschossen hat, damit ich alle durchdrehen. Das tut ihm, glaube ich, auch ganz gut für den weiteren Verlauf der WM.
Ja, absolut. Und er wird ja auch bei der Weltfußballerwahl jetzt nicht irgendwie allen anderen irgendwie eine lange Nase zeigen. Darum geht's ja überhaupt nicht. Ich fand die Geschichte ja ganz prinzipiell mit ihm echt gut und ich fand vor allen Dingen, war der Einzige, der bei diesem ganzen Rumgepimmel und Rumgedödel da vom Strafraum auch gegen die Elfenbeinküste irgendwie sowas wie Gefahr ausgestrahlt hat. Also diese Schönspielerei und nochmal ein Steckpass und nochmal ein Steckpass und dann nochmal der genervte Florian Wirtz und dann nochmal der genervte Jamal Musiala, da fand ich ihn angenehm zielstrebig. Aber aus ihm jetzt irgendwie den Wunderstürmer zu machen, ist natürlich auch alles komplett überheizt und überhyped. Und insofern könnte ja, um das Ganze mal ein bisschen ins Positive zu drehen, könnte das ja so eine Art Katharsis sein. Katharsis, hey, Fremdwort. Nein, aber irgendwie so ein Reinigungsprozess, würde ich mal sagen.
Also, eine Katharsis meinst du eigentlich?
Oh, ja. Ey, oder? der Altgrieche Anzeigler, ja. Du meinst eine Katharsis offenbar. Das ist dir offenbar ein bisschen verrutscht, Philipp. Naja, gut.
Ja, sag mal, also jetzt fällt mir jetzt erst auf, hast du den Vorhang aus deinem ersten Hotel jetzt mitgenommen in das aktuelle Hotel? Weil jetzt hast du wieder so einen hässlichen Vorhang hinter dir.
Das ist das Leichentuch von Bayeux oder so, der Teppich von Bayeux, den ich einfach immer
Nee, pass auf, lass mich auch noch was zu UNDAF sagen. Du bist ja auch jemand, der Söhne hat, die auch mal irgendwie im Jugendfußball gespielt haben, oder?
Ja, genau.
Und pass auf, ich habe meinen Sohn ja auch, der ist jetzt 25 und seit er 5 war, habe ich ihn komplett durch seine Jugend und so weiter. Ich war bei jedem Training, war bei jedem Spiel dabei und ich habe ganz viele Jugendtrainer erlebt. Und was ich an UNDAF toll finde und ich glaube, was ihn auch so besonders macht, ist, dass er all die Sachen macht auf dem Platz, die teilweise unseren fußballspielenden Kindern aberzogen werden. Also sobald irgendeiner mal von der Mittellinie schießt oder drei Gegner ausschwanzt, obwohl ein Mann neben ihm frei wäre, einfach weil er nur sieht, wenn ich die ausschwanze, bin ich frei durch, wird er ja zusammengeschissen von manchen Jugendtrainern. Und das wird ja überhaupt nicht mehr zugelassen, dass Spieler so spielen. Und der UNDAF hat sich das bewahrt. Und der spielt so wie wirklich nur noch wenige spielen. Und der hat was vielen, vielen jungen Stürmern kaputt gemacht wird. Und deswegen ist der, glaube ich, so gut.
Und ich glaube auch, deswegen wird Lennart Kahl so wahnsinnig vermisst, weil der natürlich auch so einer ist, der gerne mal in irgendein aussichtsloses Dribbling reingeht und natürlich dann auch mal hängen bleibt, aber eben auch mal Dinge probiert, die du von diesen ganzen Passmaschinen, die es natürlich auch viele in der Nationalmannschaft gibt, eben selten siehst. Und das finde ich aber auch ganz gut. Wobei ich aber, wurde gerade so etwas herumkrakelnde Jugendtrainer erwähnt, ich finde Nagelsmann, wir haben ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, der muss mal ein bisschen ruhiger werden. Also man merkt richtig, wie wahnsinnig nervös der ist, möglicherweise auch wegen der eigenen Bürde, dass er irgendwie nachher Europameisterschaft gesagt hat, ja, jetzt werden wir Weltmeister, ne? Im Überschwang der nationalen Gefühle. Also ich glaube, er muss mal versuchen, ein bisschen so seine innere Mitte zu finden. Also die ständige Keiferei mit Schiedsrichtern, dann diese Scharmütze, die muss er doch mit Kerner nicht anfauchen. Also das ist ja gar nicht satisfaktionsfähig. Der ist so ein Gute-Laune-Bär, der überhaupt gar keinen Konflikt will. Der fragt mal halt so ein bisschen links und rechts. Aber selbst Kloppo ist inzwischen nach seinen etwas saloppen Bemerkungen, ist er ja total zahm inzwischen so. Ne? Also die wollen ihm ja noch nicht mal was. Die sind ja sogar bereit, sich unterzuhaken im Gegensatz zu uns. Ne? Deswegen müssen die mal versuchen, so ein bisschen mal runterzufahren.
Wir wollen auch nicht vergessen, dass Dennis Undorf in dem Spiel gegen die Elfenbeinküste so ein bisschen angeschlagen war und selbst ganz anschaulich erklärt hat, was ihm fehlt und weshalb er ein bisschen vorsichtig ist.
Ich glaube nichts, dass was ist. Ich kenne meinen Körper. 1-2 Tage Pause und dann geht's schon wieder weiter.
Was sind es denn für Probleme? An welcher Stelle?
Arschbacke. Unter Arschbacke.
Entschuldigung. Arschbacke, da habe ich kurz ein Problem.
Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, hat er die vom vielen Bankdrücken bekommen oder hat er sich im Spiel gezerrt? Das blieb ja so ein bisschen unscharf, ne?
Lass mich noch bitte einen, jetzt wirklich ernst gemeinten Satz auch zu Jugendtrainern sagen, weil wir ja schon mal so ein bisschen hier das Thema hatten. Ich habe einen Jugendtrainer erlebt, den hatte mein Sohn leider, glaube ich, 2 oder 3 Jahre so. Es war wirklich eine Katastrophe, weil der hat so viel kaputt gemacht bei Kindern, die damals so um die 10 waren. Der hat teilweise Leute diffamiert, weil sie nicht gut genug Deutsch sprachen. Der hat sich benommen wie Felix Magath teilweise und mit dem habe ich mir mal eine Schreierei geliefert während eines Spiels. Und zwar war das so, dass wir hatten ein Spiel, ich glaube, wir führten 6-0 oder so und mein Sohn hat irgendwie mal, er hat im zentralen Mittelfeld gespielt, den Ball bekommen und hat einen Gegner ins Leere laufen lassen und dann einen super Pass gespielt und ist zusammengeschrien worden von dem Trainer und in der nächsten Szene danach hat er das Ganze ähnlich nochmal gemacht, weil er da aber keine Anspielstation hatte. Also er hat gemerkt, okay, ich kann jetzt gar niemand anspielen, ich löse das spielerisch. Hat es auch spielerisch gelöst, ist zusammengeschrien worden. Dann habe ich rübergeschrien zum Trainer, ey, da war doch gar keiner frei. Dann hat er halt die Fresse Arndt geschrien oder sowas in der Richtung. Und da bin ich dann wirklich etwas angeärgert gewesen. Wirklich, also ich finde tatsächlich, als Jugendtrainer kannst du ganz viel falsch machen. Ich habe großen Respekt vor denen, die das ehrenamtlich machen und die sich wirklich die Freizeit opfern, um eine Mannschaft zu trainieren. Aber man sollte da wirklich auch ein bisschen Empathie und Gespür dafür haben, wie Kinder sich entwickeln. Und ich verrate den Namen nicht des Trainers, weil er hieß Jörg mit Vornamen. So.
Ja, Jörg, also schwer zu identifizieren, wahrscheinlich in einem kleinen Dorfverein in Kirchweih.
Ja, es war in Bremen, es war bei Werder. Es war bei
Ach so, Werder. Ja, siehste mal. Ja. Auf jeden Fall, ich würde gerne auch über Jugendtrainer motzen, aber ich war ein schrecklicher Fußballvater auch, ne? Ich weiß nur, dass wir einmal 0-7 zurücklagen, irgendwie die Mannschaft meines Sohnes, und dann schossen wir das 1-7, ne? Und dann schrie der Vater des Torschützen, jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben wollen.
Ich habe das ehrlich mal erlebt. Ich habe mal hinter dem Tor gestanden.
Aber das Problem war, der Vater war ich. Also.
Ach so, okay.
Nicht schön.
Ich habe es mal andersrum erlebt, aber ähnliche Geschichte eigentlich. Da habe ich hinterm Tor gestanden einfach, weil es da irgendwie schön war. Und unsere Mannschaft führte 10-0. Und dann hat der Gegner das 1-10 geschossen. Und der Torwart des Gegners, das war, glaube ich, so ein 8-Jähriger, ich weiß gar nicht, welche Jugend das war, der sagte, kommt wahrscheinlich zu spät.
Ja, kommt wahrscheinlich zu spät.
Ja, aber auch gut, hat mir gefallen.
Jugend- und Amateurfußball immer wieder sehr, sehr unterhaltsame Perlen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz nochmal den Rest vom Schützenfest rekapitulieren. Es ist ja nicht so wahnsinnig viel mehr passiert. Ja. Also die USA haben verloren gegen die Türkei. Die Türkei hat quasi nochmal ganz zum Schluss Merhaba ein kleines bisschen Gesichtswahrung betrieben, haben 3-2 gegen den Gastgeber gewonnen. Das hat wahrscheinlich so ein bisschen der Euphorie und der Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen den Stecker gezogen, dass Trump nochmal auftaucht. Ich hörte so aus FIFA-Kreisen, dass möglicherweise Trump frühestens zum Endspiel ohnehin wieder auftauchen wird. Da wird die USA ohnehin nicht dabei sein. Aber dass die Gefahr, dass der jetzt nochmal versucht, ein bisschen und den Hype, der um die US-Boys mitzunehmen, das ist ein bisschen weniger wahrscheinlich geworden durch das 3-2 der Türken.
Jetzt überlegt mal, die Türkei hätte noch eine Chance gehabt, wenn Australien gegen Paraguay nicht unentschieden ausgeht und die spielen dann gleichzeitig 0-0. Das ist ja genau auch die Tür und Tor, die wir wieder geöffnet haben bei dem aktuellen Modus, dass es wieder Mannschaften gibt, die vorher genau wissen, wie sie spielen müssen. Und wo jetzt schon gemutmaßt wird, es könnte so ein Deutschland-Österreich-Gichon-Spiel geben in manchen Gruppen, weil beide wissen, 0-0 reicht uns. Und wenn einer ein Tor schießt, wird es schwierig. Also lassen wir mal lieber. Das kann passieren bei diesem Modus.
Wir haben ohnehin so ein paar Spiele gehabt, wo du das Gefühl hattest, da wurde es jetzt in den letzten 5-10 Minuten, weil man wusste, das reicht und das wird schon irgendwie dann zur Qualifikation zur nächsten Runde reichen. Da wurde nicht mehr wahnsinnig viel gemacht. Also es gab einen Nicht-Angriffspakt bei Schweden gegen Japan, da hatte man das Gefühl, in den letzten 5 Minuten wurde jetzt nicht mehr so wahnsinnig engagiert angegriffen, weil irgendwie die Tabellenrechner da schon angeworfen worden waren. Ansonsten hat die Elfenbeinküste noch gegen Curaçao gewonnen, auch nicht so wahnsinnig hoch, aber immerhin so, dass es dann für den 2. Platz gereicht hat. In der Gesamtheit kann man mal feststellen, dass die allermeisten Gruppen erstens sich doch relativ souverän qualifiziert haben mit 7 Punkten. Da schmieren sogar die Deutschen mit ihren 6 Punkten ein kleines bisschen ab. Also als Gruppenerster nur mit 6 Punkten ist fast ungewöhnlich.
Man muss jetzt auch konstatieren, die USA waren schon Gruppensieger, die haben ihr letztes Spiel verloren. Deutschland war schon Gruppensieger, hat sein letztes Spiel verloren. Also es ist auf jeden Fall nicht zuträglich, wenn man zu früh weiß, dass man Gruppensieger ist. Lass uns noch einmal einen letzten Blick, bevor wir aufhören, werfen auf 16-Finale, was schon alles feststeht. Wir haben also Montag das Spiel der Deutschen, Gott weiß gegen wen. Dann haben wir am Sonntag drauf Südafrika gegen Kanada. Dann haben wir, und das finde ich ein sehr vielversprechendes Spiel, am Dienstag, den 30.06. Niederlande-Marokko im 16-Finale. Das könnte ein Knaller werden.
Ein vorgezogenes Finale.
Dann haben wir USA-Bosnien-Herzegowina steht schon fest. Brasilien-Japan steht schon fest. Und sonst noch keins.
Darauf freue ich mich allerdings auch sehr. Brasilien gegen Japan, weil Japan die stärkste asiatische Mannschaft ist. Und Brasilien hat ja gezeigt, dass sie sich renoviert haben und dass sie mit Ancelotti auch offenbar jemanden haben, der dieses sehr exzentrische Ensemble doch sehr, sehr gut disziplinieren kann. Also das werden jetzt sehr, sehr spannende Spiele. Also wenn man jetzt nur denkt, dass diese 2. Runde, das 16-Finale, dann quasi immer noch mal so immer groß gegen klein ist, ist nicht so. Also da gibt es jetzt ganz viele Mannschaften, die durchaus auch weiterkommen können, die vielleicht so ein bisschen unglücklich nur Dritter geworden sind und jetzt gegen Gruppenersten ran müssen. Also da freuen wir uns sehr. Ihr Lieben, wir werden morgen weiter die Scherben aufkehren müssen. Wahrscheinlich wird es noch endlose Debatten geben. Es werden sich die ganzen Experten einschalten. Wahrscheinlich wird der Doppelpass in Permanenztagen im Münchner Flughafenhotel und wahrscheinlich wird es 150 Ratschläge geben, was jetzt genau passieren muss. Wir haben natürlich auch halbgare Vorschläge, werden wir uns überlegen, wen wir neu in die Startelf hieven würden. Muss Woltemade nicht mal ran? Was macht der eigentlich?
Ja, eigentlich ja, oder? Habe ich auch gedacht.
Das ist zum Beispiel was.
Eigentlich so ein Spieler ist, der jetzt vielleicht mal ein paar Sachen reinbringt, die uns bislang fehlten.
Ja, den sah man nämlich auch immer mit seinem Ersatzspielerleibchen da rumtouren, wirkte ganz fidel, wirkte ganz fröhlich, aber das wäre zum Beispiel jemand, den könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also Underf hat uns jetzt ja enttäuscht, der muss raus. Leroy Sané hat uns auch enttäuscht, der hatte das zweite Tor auf dem Fuß und das erste war ja irregulär. Also wir werden morgen mit ein paar halbgaren Vorschlägen um die Ecke kommen. Jetzt verabschieden wir euch aber erstmal in den Morgen. Gerade die Schichtarbeiter, wir grüßen die Vorschulkinder, wir grüßen alle die uns jetzt gleich hören können. Es ist auch bald Bergfest. Wir haben jetzt, glaube ich, den 17. Tag und wir machen ja 35 oder 36 Folgen. Dann geht's bald bergab, mein Lieber. Mental, ja. Optisch und auch sportlich.
Haben wir nicht den 16.? Ich weiß es nicht. Ich habe den Überblick verloren.
Ich weiß es nicht. Ich habe auch den Überblick verloren. Es kann auch sein, dass der 16. ist, aber scheißegal.
Henny weiß das schon. Weißt du? Grüße an Henny. Und grüße an euch alle. An und danke fürs Zuhören.
Ja, wir freuen uns auf morgen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Dankeschön.
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 Bitteschön, Patrick.
Danke.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Danke, danke.
Bitteschön. Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank, Oliver Kahn.
Ja, danke auch für den Stress.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Bitteschön.
Ja, dankeschön, danke.
Ich bitte Sie. Also, ja, ich danke Ihnen. Ja,
vielen herzliches Dank.
Danke.
Bitte.
Bitte. Danke.
Ja, vielen Dank.
Danke, Erik.
Ja, vielen Dank, Jens.
Danke, das genügt, sagen wir und mit uns die deutsche Mannschaft.
Dankeschön, Dankeschön. Tschüss, geht zusammen.
Ich habe heute schon gedankt. Ich komme mit der Dankfüllung, die noch im Dank ist, nach Salzburg.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.
Das hat Spaß gemacht.